Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
In 5 Jahren, da sind wir 40. Und 40, das ist was 50. Was danach kommt, ist nur noch Kleingeld im Leben.
Der Film The Future der US-amerikanischen Regisseurin Miranda July, deutsche Uraufführung auf der Berlinale 2011, zeigt ein Paar Mitte 30 in Sorge um den Sinn des Lebens. Sophie und Jason leben zusammen, gehen lustlos langweiligen Berufen nach und ihre Freizeit versickert im Internet. Doch dann kommt Pötchen ins Spiel. Pötchen ist eine herrenlose Katze aus der Tierklinik. Sie muss noch einen Monat lang behandelt werden. Dann sollte jemand sie abholen, sonst wird sie eingeschläfert. Der Platz in der Klinik ist zu knapp für Langzeitgäste. Sophie und Jason beschließen, Pötchen zu retten.
Wenn sie sie lieb gewinnt, kann sie noch 5 Jahre leben,
sagt die Tierärztin. Allerdings nur bei guter Betreuung. Das schwache Lebenslicht der Katze und die drohende Verantwortung bringen das Paar auf Trab. Noch 30 Tage ohne Katze. Noch 30 Tage Zeit, um endlich herauszufinden, was man vom Leben will. Die beiden kündigen ihre Jobs und fangen nochmal neu an. Jason vermittelt Baumpatenschaften im Kampf gegen die Erderwärmung. Sophie präsentiert sich der Welt als Tänzerin auf YouTube. Und das Leben und die Liebe stürzen ins Chaos. Nur Pfötchen, die Katze, bewahrt Ruhe, schwebt ganz gelassen zwischen Diesseits und Jenseits und klopft kluge Sprüche aus dem Off.
Das Leben ist erst der Anfang.
Katzen, heißt es, haben 7 Leben. Doch wer 7-mal lebt, muss 7-mal sterben. Genug Zeit für Anfänge also. Für die Menschen ist es schwieriger. Das Bewusstsein ihrer Sterblichkeit gibt ihnen das Gefühl, einmalig und unwiederbringlich zu sein, fordert sie heraus und versetzt sie in Unruhe. Dass der Tod mehr ist als nur ein Schlusspunkt, dass er viel mehr Leben ins Leben bringt, behauptet auch der Schweizer Soziologe Jean Ziegler in seinem Buch »Die Lebenden und der Tod«.
Der Tod schenkt uns das Leben. Denn der Tod macht mir die Endlichkeit meiner Existenz bewusst. Er begründet meine Freiheit. Er verleiht jeder meiner Handlungen eine unvergleichbare Würde und jedem Augenblick seine Einmaligkeit. Er hebt mich aus der verrinnenden Zeit hervor. Ohne ihn wäre ich im präzisen Sinn des Wortes niemand.
Auch Katzen sind sterblich, aber sie denken, soweit wir wissen, nicht viel darüber nach. Sie sorgen sich nicht um ihren Platz im Gedächtnis der Nachwelt und müssen auch keine Kultur schaffen, um zu wissen, wer sie sind. Katzen genießen den Moment. Ihre Zeit scheint endlos. Sie lieben es, an warmen Orten tief zu schlafen, um im nächsten Moment beim leisesten Mäusefiepen hellwach zu sein, geschmeidige Raubtiere auf dem Sprung zum Mord. So vieles an Katzen wirkt magisch. Ihr fabelhafter Gleichgewichtssinn lässt sie mühelos über Abgründe balancieren. Ihre Pupillen verengen sich bei Helligkeit zu schmalen Strichen und runden sich im Dunkeln, wie der ab- und zunehmende Mond. Katzen, Geschöpfe der Nacht, erinnern die Menschen an die Übergänge im Leben, auch an das Erwachen vom Diesseits im Jenseits. Und als ob sie das wüssten, suchen sie sich ihren Wohnsitz gern auf historischen Friedhöfen.
Friedhöfe sind sehr lebendige Orte. Sie verschaffen nicht nur den Toten Ruhe, sondern auch viel Lebendem, vor allem in den Städten. Die Aristokratie in den Nekropolen der Welt sind die Katzen. Sie haben sich Reservate geschaffen, steinerne Trutzburgen und düster barocke Wochenbetten 2-mal im Jahr. Die ehrfurchtgebietende und ein wenig einschüchternde Umgebung erscheint ihnen angemessen. Allerdings findet man sie nur auf alten Friedhöfen oder in den alten Bezirken. Noch nie habe ich auf neuen Friedhöfen und in den neu angelegten Totenvierteln Katzen gesehen. Dort fehlen ihnen die Geheimnisse. Zu viel falsches Leben mit Reiserbesen und Schäufelchen, Gießkanne und Heckenschere macht sich zu schaffen. Jenes armselige Gewusel, das den Tod leugnen will, wegkehren und gerade schneiden und in Reihe und Glied ausrichten, auf das die Angst und die großen Fragen verschwenden.
Eva Demskys Essay in dem Fotoband »Die Katzen von Montmartre« mit Fotos von Ruth Westerwelle erzählt von der Katzenkolonie auf dem berühmten Pariser Friedhof. Die Katzen von Montmartre haben viele Künstler inspiriert. Wichtiger aber, aus ihrer Sicht, sind die Helfer. Menschen, die Katzenfutter, Medikamente und Decken bringen.
Diese Menschen, meist Frauen, haben die Friedhofsgesellschaft, um die sie sich kümmern, häufig bei Besuchen an einem frischen Grab kennengelernt. »Ich wollte nicht einfach so auf den Friedhof gehen, ohne Funktion«, sagte mir eine Frau, die ihren kaum 40-jährigen Mann verloren hatte. »Ich wollte etwas zu tun haben.«
Liebende Verbundenheit mit anderen Wesen gibt dem Leben auch nach Verlusten einen Sinn. Die Schönheit der Katze tröstet die Menschen und bringt sie zum Träumen. Aber sie löst auch Ängste aus. Ganz wie die Frauen, findet der Dichter Joachim Ringelnatz.
Schöne Frauen mit schönen Katzen. Wem von ihnen man dann schmeichelt, wen von ihnen man gar streichelt, stets riskiert man, dass sie kratzen. Weiß man, wenn sie tief sich ducken, ob das nicht zum Sprung geschieht? Aber abends, nachts, im Dunkeln, wenn dann ihre Augen funkeln, weiß man alles. Oder flieht vor den Funken, die sie stieben.
Katzen sind eigenwillig und ein wenig unberechenbar. Sie bewegen sich mit geschmeidiger Eleganz. Ihr Fell knistert und blitzt zuweilen im Dunkeln, wenn man sie streichelt. Die Funken, die sie stieben, erinnern an den Zusammenhang zwischen Eros und Tod. Denn der Eros, die Voraussetzung für die Erneuerung des Lebens, steht keineswegs im Gegensatz zum Tod, sagt der französische Kulturtheoretiker Georges Bataille.
Das Leben geht immer aus der Zersetzung des Lebens hervor. Es ist in erster Linie dem Tod verpflichtet, der ihm Platz macht. Dann der Verwesung, die auf den Tod folgt, und die für das ununterbrochene Auf-die-Welt-Kommen neuer Wesen die notwendigen Substanzen in Umlauf setzt. Die Sexualität und der Tod sind nur die Zuspitzung eines Festes, das die Natur mit der unerschöpflichen Masse feiert. Beide bedeuten eine grenzenlose Vergeudung, die die Natur vornimmt. Im Widerspruch zu dem tiefen Wunsch jedes Wesens nach eigener Fortdauer.
Eros und Sexualität, Geburt und Tod formen die machtvolle Dynamik des Lebens, die der Mensch mit dem Verstand nicht kontrollieren kann. Er sieht diese Kräfte in der Natur verkörpert. Er macht Tiere zu Sinnbildern und Symbolen. Er bindet sie ein in Ritus und Kult. Er vergöttlicht oder verteufelt sie, um diese Kräfte zu bannen und um sie sich verfügbar zu machen. So erscheinen zum Beispiel die Götter der alten Ägypter häufig in Tiergestalt. Bastet, die freundliche Göttin der Schwangeren und Gebärenden, der Musik und der Feste, ist eine Katze. Katzen als Haustiere sind bei den Ägyptern beliebt, weil sie Mäuse und auch Schlangen in Schach halten. Nur rot sollte man als Katze nicht sein, denn rot erinnert an die todbringende Wüste, erläutert Friedhelm Hoffmann, Professor für Ägyptologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
In Ägypten ist der Gegensatz zwischen fruchtbarem Niltal, schwarz, und lebensfeindlicher Wüste, rot, einfach vom Naturraum her vorgegeben. Und so ist alles, was rot ist, potenziell gefährlich. Die Katze dagegen ist das Tier, was beim Menschen lebt, ist grundsätzlich positiv. Aber rote Katzen wiederum sind natürlich wieder zu erkennen als Tiere, die letztlich wieder Verbindung zur gefährlichen Wüste haben, also sind sie wieder negativ. Im Prinzip kann jedes Tier positiv oder negativ sein. Und es kommt immer auf den Zusammenhang an oder auf die jeweilige Festlegung einer Rolle in einem Ritual oder wie auch immer.
Es ist für das einzelne Tier durchaus nicht immer angenehm, eine Rolle im Kult zu spielen. In Ägypten hat man riesige Tierfriedhöfe mit Millionen mumifizierter Tiere gefunden, die die Menschen an Kultorte gebracht haben, um sie dort zu bestatten. Sehr viele von ihnen wurden vorher rituell getötet. Am Kultort der Katzengöttin Bastet in Bubastis waren es Katzen, die man dorthin brachte, aber auch an Ort und Stelle züchtete. tötete, mumifizierte und bestattete. Zu Tausenden.
In Bubastis beispielsweise gab es auch Katzenverbrennungsöfen. Da wurden die Katzen reingeschmissen und verbrannt. Offenbar sollten sie in den Himmel transferiert werden und dann als Helferwesen dem Sonnengott Re zur Verfügung stehen. An anderen Orten wurden sie, ich sage jetzt mal, nur einbalsamiert und bestattet, in der Hoffnung, dass die Katzen dann natürlich auch irgendwann wieder auferstehen, dass es wieder neue Katzen gibt. Denn die Katzen braucht man ja. Man will die Welt in Gang halten. Das ist das Grundprinzip bei der Sache, die Welt in Gang halten.
Ägypter denken zyklisch. Gegensätze gehen ineinander über. Die Katze erscheint als Schwellengeschöpf, das Übergänge meistert. Wenn der Sonnengott Re Nacht für Nacht die Kräfte der Finsternis und des Todes besiegt, nimmt er die Gestalt eines Katers an. Dies geschieht, dem Mythos zufolge, während der nächtlichen Fahrt der Sonnenbarke durch die Unterwelt. In der 8. Stunde stellt sich ihr die Schlange Apophis, Verkörperung des Chaos und der Finsternis, in den Weg. Doch der Sonnengott in Katergestalt schneidet ihr entschlossen den Kopf ab. Die Barke fährt weiter. Und die Sonne kann wieder aufgehen. Das Drama wiederholt sich Nacht für Nacht.
Diese Verbindung Kater und Sonnengott und dann natürlich auch die durch den Sonnengott geleistete Überwindung der Chaosmächte und damit die Gewährleistung der Neuerschaffung der Welt und der Wiederauferstehung, das ist von den Ägyptern offenbar ganz stark mit dem Kater, mit der Katze verbunden worden.
Auf den Wandgemälden in ägyptischen Gräbern sieht man manchmal auch Katzen. Meist in Verbindung mit fröhlichen Szenen, die an das Glück des Lebens erinnern, das im Jenseits seine Steigerung und Vollendung finden soll.
Festdarstellungen in ägyptischen Gräbern sind recht häufig. Und oft findet man vor allem unter dem Stuhl der Grabherrin eine Katze. Die Frage ist, was das bedeutet oder ob es was bedeutet. Katzen spielten in den ägyptischen Haushalten eine große Rolle, als Mäusevertilger auf jeden Fall. Das musste in einer agrarisch geprägten Gesellschaft wie Ägypten natürlich eine große Rolle spielen, dass man seine Getreidevorräte zu schützen suchte. Andererseits muss man bedenken, dass natürlich Fest, Ausgelassensein, Sexualität, Frauen für die Ägypter im Zusammenhang mit der Wiedergeburt eine große Bedeutung hatten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir befinden uns in Gräbern und haben Grabdarstellungen vor uns. Und insofern könnte man überlegen, dass auch die Katzen hier den Aspekt der Fruchtbarkeit unterstreichen. Damit wären wir dann bei dem Aspekt der Wiedergeburt, die sich dann der Grabherr natürlich erhoffte.
Noch heute stehen Katzen in Ägypten höher im Ansehen als Hunde. Das hat auch mit dem Islam zu tun. Muslime mögen Katzen und folgen darin dem guten Beispiel ihres Propheten. Weil Mohammed einer Katze einmal freundlich den Rücken kraulte, fallen alle Katzen jetzt immer auf die Füße, sagt eine Legende. Ihre Reinlichkeit und meditative Ruhe hat der Katze auch in Asien viele Freunde eingebracht. Allgemein bekannt ist der japanische Glücksbringer Maneki Neko, die winkende Katze, die auch hierzulande den Gästen asiatischer Restaurants Glück und Wohlstand verspricht. Glück mit seiner Katze hat auch der japanische Maler Chodenzu aus dem 14. Jahrhundert. Er malt, so erzählt es eine alte Geschichte, ein riesiges Bild, das den Eintritt des Buddha ins Nirvana darstellt. Als ihm das Ultramarin ausgeht, sagt er scherzend zu seiner Katze:
Wenn du so freundlich wärst, mir das Mineral Lapislazuli zu beschaffen, das ich brauche, werde ich dich in diesem Gemälde vom Nirvana porträtieren.
Die Katze schafft umgehend etwas Lapislazuli herbei und zeigt dem Künstler einen Ort, wo er große Mengen davon finden kann. Dankbar malt er sie in sein Bild hinein und verbessert dadurch ihren angeschlagenen Ruf. Allgemein heißt es nämlich, es habe die Katze absolut nicht interessiert, dass der Buddha ins Nirvana einging. Sie sei zu jenem Ereignis zu spät gekommen und habe auch keine einzige Träne vergossen. Mancherorts bewacht man sorgfältig die Särge der Verstorbenen, um zu verhindern, dass eine Katze drüber springt. Es heißt, sie hätten ein Haar im Schwanz, mit dem sie sich der Seelen der Toten bemächtigen können. Auch in Asien gibt die Katze also ein widersprüchliches Bild ab. Nirgendwo aber hatte sie es so schwer wie im christlichen Abendland.
Der Atem, der aus ihrem Halse geht, ist Pest. Und wenn sie Wasser trinkt und es fällt eine Träne aus ihren Augen, so ist die Quelle verdorben. Jeder, der fortan aus ihr trinkt, erfährt den gewissen Tod.
Das predigt der Franziskanermönch Berthold von Regensburg im 13. Jahrhundert von der Kanzel. Da die christliche Theologie den Tod mit Sünde und Sünde mit Sinnlichkeit in Zusammenhang bringt, wird die Katze jetzt mit ähnlichen Ängsten befrachtet wie die Frauen. Hexen, heißt es, reiten auf Katzen zum Hexensabbat. Und Frauen verwandeln sich in Katzen, um Kinder zu töten. Katzen werden das Opfer sadistischer Rituale und auf Scheiterhaufen verbrannt. Die Schauermärchen über sie halten sich lange, finden sich noch in den hochgelehrten Lexika des 19. Jahrhunderts. Meyers Konversationslexikon für die gebildeten Stände warnt 1845:
Man hat Beispiele, dass die Katzen Säuglinge, auf die sie sich gelagert, erstickt, auch die Augen ausgekratzt, ja sogar getötet haben.
Das Märchen und die Dichtung setzen auch in der europäischen Tradition Gegenakzente. Der gestiefelte Kater beispielsweise verhilft seinem Herrn, einem armen Müllersohn, zu einer Prinzessin und großem Reichtum. Sieht man genauer hin, merkt man, dass dieses Glück dem Tod abgerungen ist. Ein alter Müller stirbt. Er vererbt seinen drei Söhnen sein Hab und Gut, hat für den Jüngsten aber nur einen Kater übrig. Und das ist, so scheint es zumindest, zum Leben zu wenig.
Der Jüngste war sehr traurig, dass er einen so ärmlichen Anteil bekommen hatte. Meine Brüder, sagte er, werden sich zusammentun und ihren Unterhalt ehrlich verdienen. Ich kann mir nur Pelzhandschuhe aus dem Fell des Katers machen lassen. Dann aber muss ich vor Hunger sterben.
Mangelerfahrungen gehören zu jedem Leben, aber manche trifft es besonders hart. Das Leben ist nicht gerecht. Aber der Mangel erweist sich hier, wie so oft, durchaus nicht als todbringend. Er entpuppt sich ganz im Gegenteil als Motor des Lebens, als Antrieb, über sich hinauszuwachsen.
Gebt mir einen Sack und lasst mir ein paar Stiefel machen, damit ich in das Dickicht des Waldes gehen kann.
Die Kraft zur Selbstverwirklichung entspringt nicht dem Verstand, sondern dem Dickicht der Seele, den unbewussten Impulsen. Das Märchen verlagert sie in ein Tier und stellt dadurch die abendländische Trennung zwischen Vernunft und Instinkt in Frage. Daran nimmt sich der Dichter E.T.A. Hoffmann ein Beispiel, als er zu Beginn des 19. Jahrhunderts seinen berühmten Roman »Lebensansichten des Katers Murr« zu Papier bringt. Sein Hauskater, den Hoffmann heiß und innig liebt, steht ihm dabei Pate.
Indem ich diesen klugen Kater betrachte, fällt es mir wieder schwer aufs Herz, in welchen engen Kreis unsere Erkenntnis gebannt ist. Wer kann es sagen, wer nur ahnen, wie weit das Geistesvermögen der Tiere geht? Wenn uns etwas oder vielmehr alles in der Natur unerforschlich bleibt, so sind wir gleich mit Namen bei der Hand und brüsten uns mit unserer albernen Schulweisheit, die eben nicht viel weiter reicht als unsere Nase. So haben wir denn auch das ganze geistige Vermögen der Tiere, das sich oft auf die wunderbarste Art äußert, mit der Bezeichnung Instinkt abgefertigt.
Heute wäre E.T.A. Hoffmann mit seiner Katzenliebe weniger allein. Katzen sind inzwischen die beliebtesten Haustiere. Studien belegen, dass sie bei der Bewältigung von Lebenskrisen helfen können. In einem Pflegeheim in Providence, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Rhode Island, lebt ein Kater, der es in seiner Eigenschaft als Sterbehelfer zu weltweiter Berühmtheit gebracht hat. Der leitende Stationsarzt Dr. David Dosa, Spezialist für Demenzerkrankungen, hat einen Bestseller über ihn geschrieben. Er beneidet Oscar um seine Fähigkeit, den Tod präziser vorhersehen zu können als die Ärzte.
Man fühlt sich doch ein wenig seltsam, wenn man merkt, dass man in der medizinischen Hierarchie unter einem Kater rangiert.
Oscar ist eigentlich ein Eigenbrötler und wirkt oft etwas mürrisch. Aber Stunden bevor jemand stirbt, ist er zuverlässig zur Stelle. Springt aufs Bett, rollt sich neben dem Sterbenden zusammen und ist einfach da, bis zum Ende. Dr. Dosa nimmt an, dass er den Geruch der Ketone wahrnehmen kann. Stoffwechselprodukte, die freigesetzt werden, wenn Zellen absterben. Aber er sieht, dass Oskar auch seelisch ganz bei der Sache ist.
Oskar ist nachher wirklich immer ziemlich müde. Es ist, als wäre er im Dienst, wenn jemand stirbt, und anschließend ist er erschöpft.
Doch Oskar erholt sich schnell. Wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, zieht er sich zurück und tut, was er will. Das hilft auch den Angehörigen beim Loslassen, schreibt Dr. Dosa. Eine Tochter, die ihre Mutter verloren hat, sagte zu ihm:
Irgendwie hat Oskar mir das Gefühl vermittelt, dass dies alles ganz natürlich ist. Und das ist es ja auch, nicht wahr? Wenn die Geburt ein Wunder ist, ist dann nicht auch der Tod ein Wunder? Meine Mutter, ihr Kampf ist nun vorüber. Endlich ist sie frei.
Das Leben ist oft schwer, das Sterben auch. Doch der Tod ist ein Freund der Menschen. Er schenkt ihnen ihre Geschichte und ihre Identität. Er begründet ihre Freiheit in diesem Leben. Und, wir wissen es nicht, vielleicht auch danach in einer anderen Dimension. Die vielen widersprüchlichen Geschichten über die Katze erzählen davon, wie sehr Leben und Tod aufeinander angewiesen, ineinander verzahnt sind. Und davon, dass das Leben gelingt, wenn man sich nicht opfert, wenn man bei sich selbst bleibt. Ebenso wie eine Katze, findet der Dichter Robert Gernhardt.
Sie ist gar kein rätselhaftes Tier, so eine Katze. Sie will viel Fraß, etwas Liebe, doch meist horcht sie an der Matratze. Was eine einzige Katze uns lehrt, lehren uns alle. So viel wie möglich nehmen, ohne zu geben, und dann ab in die Falle.